Vlad, hättest du eine Fehlinvestition in einen Menschen vermeiden können, wenn du ihn vorher besser gekannt hättest?
Das ist eine gute Frage. Meine Antwort lautet, was ist eine Fehlinvestition? Weil aus jeder Fehlinvestition lerne ich ja wiederum. Zum Beispiel kaufe ich Bitcoin, finde, oh, das ist 40% gedroppt, Fehlinvestition. Aber vielleicht steigt Bitcoin in 6 Monaten wieder, geile Investition. Und dann fällt das wieder in 2 Jahren, wieder Fehlinvestition. Deswegen würde ich das Wort Fehlinvestition erstmal hinterfragen.
Das habe ich mir gedacht, aber bevor wir da weiter drauf einsteigen, wünsche ich euch erstmal hier herzlich willkommen im Value Branding Podcast. Ich habe den Vlad Jachtschenko zu mir, bei mir im Podcast. Wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre. Ich glaube, wir haben uns 2022 sogar das erste Mal bei Greater gesehen. Es kommt etwa hin, als ein charmanter Argumentoriker mit einem Herz aus Juristengold, oder wie soll man sagen, ein blaues Herz. So ungefähr, ja. Wir haben jetzt über die Zeit hinweg auch schon ein paar Mal zusammengearbeitet. Bist du der größte Rhetoriker, glaube ich, im deutschsprachigen Raum? Ist das bis heute noch der Fall?
Ich mache heute mal den Hinterfrager, was ist der größte? Gemessen an Körpergröße, an Breite, an Anzahl der Follower auf TikTok, auf YouTube, auf Instagram. Als blauer Typ hinterfrage ich gerne Begriffe, jemand, der Rhetoriker ist oder Argumentoriker. Und insofern kann ich auf die Frage gar nicht so richtig antworten. Aber ich habe schon das eine oder andere Buch und den einen oder anderen Bestseller über Rhetorik geschrieben. Das kann man auf jeden Fall sagen.
Ja, ist die Zahl der Bücher nicht sogar zweistellig?
Mittlerweile 12, ja, absolut.
Ja, verrückt. Ja, krass. Also, ich habe nicht alle gelesen, aber ein paar und ich liebe sie. Allein die Herangehensweise, aber ich würde sagen, nimm uns gerade einmal ein kleines bisschen mit, wer du bist, was du machst und was deine Definition von erfolgreich vielleicht ist am Ende.
Genau, ich fange mal mit der Definition an, die ist vielleicht für Zuhörer am interessantesten. Ich glaube, die einfachste, billigste Definition von Erfolg ist auch die beste, nämlich das Erreichen selbst gesteckter Ziele. Das heißt also, wenn ich mir selbst ein Ziel stecke, ich will einen Marathon laufen unter 4 Stunden und ich schaffe das irgendwann, dann ist es Erfolg. Und dann kannst du natürlich das Ziel noch ein bisschen härter machen. Aber Erfolg ist natürlich nicht, die Ziele anderer Menschen zu erreichen. Und jetzt komme ich sozusagen zu mir und zu dem, was ich tue. Ich versuche, Menschen zu entwickeln im Bereich Rhetorik und Leadership. Versuche bewusst dieses Wort, was man in der Coaching-Branche ja nicht nutzen soll. Deswegen, weil einige sich nicht auf die Übungen einlassen. Das heißt, einige Leute kaufen bei mir ein Programm, meine Führungskräfteausbildung und schauen mir nur zu und denken, oh, hat der Vlad wieder einen tolles Sakko an, aber am Ende gehen sie nicht in die Umsetzung. Deswegen bin ich Führungskräfte, Rhetoriktrainer und versuche Menschen zu entwickeln, versuche sie zu motivieren, ins Üben zu gehen. Und selbst bin ich begnadeter, wie du sagtest, Argumentoriker oder ein Argumentier. Wir haben auch T-Shirts mit so einem Aufdruck Argumentier, weil ich groß dafür einstehe, dass Menschen ihre Gedanken besser begründen könnten. Du hast mich ja auch vor dem Interview gefragt, welche Farbe bin ich? Und ich habe auf meinem Bildschirm hier hinten gezeigt, auf Blau. Und ich finde, so ein bisschen mehr Rationalität in Zeiten von Trump, Putin und Ahmadinejad könnten uns auf jeden Fall gut tun.
Fühle ich auf jeden Fall, ja. Magst du uns ein kleines bisschen, also ich habe sowieso schon 10 Fragen dazu, aber magst du mich einmal abholen? Ich kenne ja so den Teil mit Debattieren und so weiter, wie das ein bisschen entstanden ist. Magst du uns da mal ein bisschen von deiner Journey abholen, wie das zum heutigen Vlad geworden ist?
Yes, also ich war nicht schon immer und ewig ein Argumentier, sondern ich war früher ein ganz normaler kleiner Junge, der häufig und gerne RTL und Sat.1 und ProSieben geschaut hat. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Und dann habe ich ein bisschen Badminton gespielt. Und wie es der Zufall möchte, habe ich, als ich angefangen habe, in München zu studieren, den Debattierclub München entdeckt. So ein Debattierclub, wo junge Leute so zwischen 19 und 29 über irgendwas debattieren. Über das Thema, ist Trump ein guter Präsident? Oder das Thema, sollte man humanitäre Intervention in Nordkorea haben? Oder ob der Feminismus aus Sicht der Frauen eine gute Idee ist? Und ich habe dort gelernt, dass ich ja erstmal gar nicht denken kann. Also ich hatte ein gutes Abi, aber ich habe ja nur Dinge wiedergegeben, die ich gelernt habe. So als schlauer Schüler weiß ich, was der Lehrer hören möchte. Und genau das sage ich dann auch. Aber selber denken, ich habe das festgestellt, als ich 7 Minuten über ein Thema reden sollte, kann ich gar nicht, weil ich habe ja gar keine Vorlage bekommen und damals gab es auch kein ChatGPT, ich konnte also nichts ablesen und das hat mich so gewurmt, dass ich gedacht habe, ich muss ja denken lernen und häufig verwechselt man Rhetorik und Kommunikation mit Denken. Eigentlich, wenn du sagst, ich kann nicht so gut kommunizieren oder ich bin nicht so schlagfertig, klingt das ja nett. Aber eigentlich heißt es, du kannst nicht so richtig denken oder du kannst nicht schnell denken. Und weil das den Leuten aber so wehtut, das zu sagen, sprechen wir von Rhetorik und Argumentation. Aber eigentlich ist es eine Denkfähigkeit. Und irgendwann habe ich festgestellt, ich arbeite gerne mit Führungskräften zusammen, weil die sind motivierter, die wollen mehr im Leben erreichen als so der Durchschnittsbürger. Und deswegen habe ich eine Führungskräfteausbildung gebaut, wo ich das, was ich in 10 Jahren debattieren gelernt habe, im Kern zu denken, dann auch an meine Kunden weitergebe. Das ist so die Journey von 1990 bis 2026 in 3 Minuten.
Das klingt also ein bisschen 90er-Kind.
Ja, genau.
Das ist sweet. Ich bin 92er nebenbei erwähnt. Aber gefällt mir gut. Ich kenne ja jetzt auch so in den roundabout 4 Jahren die Journey, die du hingelegt hast. Sehr, sehr geil. Ich feiere auch Führungspersönlichkeit generell als Begriff, weil die Fähigkeit zu denken, da bin ich ganz bei dir. Da können wir uns auf jeden Fall eine Scheibe davon abschneiden. Jetzt hast du ein paar Sachen aufgemacht. Ich würde aber tatsächlich gern direkt zur Eingangsfrage zurück. Und da einmal die Frage, was bedeutet Fehlinvest für dich? Jetzt hast du den Bogen geschlagen zu Bitcoin. Aber vielleicht kriegen wir das noch hin, den Bogen zu einem Menschen, zu menschlicher Fehlinvestition zu schlagen. Gerade vielleicht im Kontext von Führungspersönlichkeiten.
Ja, also ich glaube, dass das Wort Fehlinvestition tatsächlich, und ich habe das ja in der ersten Antwort schon gesagt, wirklich ein Zeithorizont-Thema ist. Also jede Entscheidung, die wir treffen, treffen wir aufgrund von irgendwelchen Gründen. Also beispielsweise hast du deinen Podcast gestartet aufgrund von irgendwelchen Gründen, auf Annahmen. Und ich habe deinem Podcast zugesagt, der Einladung, auch aufgrund von Gründen und Annahmen. Und bei Menschen, das ist ja das ganz Besondere, du kannst die wahren Motive und die wahren Hintergründe ja gar nicht wissen. Sogar deine Ehepartnerin, deine Frau oder dein Mann oder deine Kinder oder deine Eltern sprechen Dinge, aber sie haben meistens auch eine Hidden Agenda, also eine versteckte Agenda, die du ja durch die Folter vielleicht erraten, erfahren könntest, aber Folter ist ja leider verboten. Deswegen kannst du gar nicht so richtig bei Menschen von Fehlinvestitionen sprechen. Am Ende des Tages hattest du einfach nur nicht die vollen Informationen. Und insofern würde ich generell auch gar nicht von Fehlern sprechen, sondern von Learnings. Und ich finde das cool, in der amerikanischen Kultur heißt es ja auch, ja, also fake it till you make it, Punkt 1. Und 2, Fehler gibt es eigentlich nicht, es gibt ja nur Learnings. Deswegen würde ich bei deiner Frage Fehlinvestition bei Menschen antworten, ja gut, du hast halt ein Learning. Also beispielsweise, wenn du aus diesem Interview irgendwas Komisches machst, kann ich das halt nicht vorab wissen. Ich denke einfach, du wirst es auf YouTube veröffentlichen, es wird 2,5 Millionen Follower dir bringen, 7,5 Millionen Follower mir bringen, das ist meine rationale Annahme und davon gehe ich aus. Aber Fehlinvestition, ich weiß nicht, ich würde tatsächlich immer in Learnings denken statt in Fehlern.
Das gefällt mir gut. Ich finde auch die Komponente von aufgrund von Gründen sehr, sehr geil. Aber jetzt sagen wir mal, hast du schon mal Learnings gehabt aus Investitionen in Leuten?
Ja klar, also beispielsweise, wenn ich Leute einstelle. Also wenn ich Leute einstelle und sie sagen beispielsweise, ich bin fleißig, ich bin super, ich stehe hinter deiner Mission, Vlad, 1 Million Führungskräfte zu entwickeln. Und dann ist es einmal passiert, vor gar nicht so langer Zeit, sagt die Person, die dann angestellt ist nach 2 Wochen, Oh, ich habe es mir anders überlegt. Das heißt also, das ganze Onboarding und die zeitlichen Investitionen, die sind natürlich in Anführungsstrichen eine Fehlinvestition, weil diese Person nach 2 Wochen gegangen ist. Aber mit der damaligen Information hätte ich das ja nicht wissen können, dass die Person eigentlich was anderes machen wollte und ein anderes Projekt am Laufen hatte und dieses Projekt dann größer machen wollte. Und ich war so eine Art Zwischenstadium, solange das andere Projekt sich dann realisiert hatte. Insofern könnte man jetzt sagen, ich glaube, so ein Standardmensch würde sagen, okay, das ist jetzt eine Fehlinvestition, ich habe ja voll die Zeit vergeudet und ich habe den Menschen ongeboardet. Wir hatten jeden Tag mit ihm einen Onboarding-Call von circa 30 bis 45 Minuten. Das ist ja vergeudete Zeit, eine Fehlinvestition. Aber ich habe ja auch viel aus dieser Situation für mich mitgenommen. Das heißt, es ist mir das erste Mal passiert, dass ein Arbeitnehmer mir nach 10 Tagen sagt, also es waren wirklich 10 Werktage, sagt, hey Vlad, ich habe dein eigenes Projekt. Aber das war für mich ein Learning und deswegen nehme ich mit, okay, ich kann es ja wirklich nicht wissen, aber hätte ich sozusagen mit der damaligen Information ihn nochmal eingestellt? Ja. Und das ist diese Hidden Agenda, mit der jeder von uns unterwegs ist, die ich vorhin angesprochen habe. Du kannst es ja nicht wissen und deswegen war es ja kein Fehler, sondern mit der Information, die ich hatte, war das gut, aber in der Retrospektive war das natürlich nicht so gut, aber es war ein Learning.
Mhm. Ja, fühle ich komplett.
Du fühlst heute so viel, Dennis.
Ich fühle immer. Ich versetze mich in deine Lage. Nach 10 Tagen ist natürlich schon wild.
Ist wild,
das, ja. Vor allem mit einem eigenen Projekt dann ums Eck zu kommen. Aber ja, die Hidden Agenda finde ich ein geiler Begriff. Aber dann wäre jetzt die Frage, du stehst jetzt quasi an dem Punkt, wo du diese Learnings daraus gezogen hast. Das heißt, du wirst sie ja auch irgendwie für zukünftige Mitarbeiter umsetzen.
Genau.
Was sind dann beispielsweise, was ist die Frage, die du jetzt zukünftigen Mitarbeitern stellst, die nach diesem Dude kommen?
Ah, die Frage ist gar nicht so entscheidend, weil es gibt ja viele Leute, die rumfaken. Mein erstes Buch war ja auch Dunkle Rhetorik. Da geht es um das Thema Manipulation und wenn du so ein Buch schreibst, dann weißt du natürlich, Leute manipulieren ganz, ganz häufig und sagen nicht immer das, was sie denken, sondern sagen das, was die größte Wirkung hat. Das heißt, es geht gar nicht um die Frage, boah, kann ich eine bessere Frage stellen, weil ein guter Faker und Manipulator wird auch mich, den Manipulationsexperten, manipulieren können, weil du natürlich nie weißt, was ist die Hidden Agenda. Aber das Learning, was ich zum Beispiel da hatte, ist, dass ich für jede Position eigentlich 2 Leute brauche. Dass beispielsweise, wenn der eine ausfällt nach 2 Wochen oder nach 4 Wochen, dass ich aber parallel 2 einstelle und dann ist es nicht so schlimm. Und natürlich könnte man sagen, ja gut, aber es können ja auch 2 Leute nach 10 Tagen aufhören. Das ist aber schon sehr unwahrscheinlich. Also dieser extreme Case, den hatte ich jetzt, seitdem ich Vollzeit arbeite, seit 2012, jetzt über, also fast 15 Jahre, hatte ich den jetzt einmal. Und das war zum Beispiel mein Learning, dass ich Leute parallel einstelle und dann sowieso gucke, wer von denen ist besser. Und dann, wenn beide geil sind, kann ich auch beide behalten. Aber mit größerer Wahrscheinlichkeit wird dann der eine nicht so gut sein wie der andere oder die eine und die andere oder das andere. Es gibt ja viele Gender-Optionen heutzutage. Was aber extrem wichtig ist, das war mein Learning, dass man jetzt sich nicht bei einer Funktion auf eine Karte setzt. Ich bin damit aber trotzdem über 10 Jahre gut gefahren. Aber noch schlauer ist es, das in Doppelrollen zu denken.
Gefällt mir gut, ja. Wie gehen da so die Leute dann damit um, wenn 2 Personen für die gleiche Stelle eingesetzt werden?
Ach so, noch gar nicht. Also das ist noch gar nicht so lange her. Das heißt also, das führe ich jetzt gerade ein.
Ah, okay.
Ich bin also gespannt, aber ich denke mal ganz gut, weil erstens Konkurrenz belebt das Geschäft und du bist dann ja auch nicht alleine, der startet, sondern du startest ja dann schon mit jemandem anderen. Hat, glaube ich, auch ein paar Vorteile. Also dann kannst du ja auch ein bisschen untereinander quatschen, was kannst du schon, was kann ich, warum ist der Vlad so fordernd, warum ist der Vlad so gefährlich, warum ist er so rhetorisch stark, wie können wir uns gegen ihn verbünden, hat ja auch viele Vorteile, wenn man zu zweit startet.
Ja, auf jeden Fall. Aber lass uns gerade einmal nochmal ein bisschen Richtung Hidden Agenda gehen. Würdest du sagen, lieferst du dich dem quasi komplett aus oder hast du irgendwo einen Prozess, um wenigstens ein bisschen mal herauszufiltern, was die Leute für einen Film schieben?
Auf jeden Fall. Also ich habe schon ein paar coole Fragen und die Fragen, die am besten funktionieren, sind halt überraschende Fragen. Also nicht das Abspulen, was man immer hat. Auch bei so einem Netzwerkevent. Wir beide waren vor kurzem ja auch beim Netzwerkevent in Köln. Da gibt's auch ganz viel Bullshitting. Also Bullshitting betreiben jetzt nicht nur Angestellte, nicht, dass ich hier Angestellten-Bashing betreibe, sondern auch Coaches sind unglaublich gute Bullshitter und Unternehmer sowieso. Das bedeutet also, je ungewöhnlicher eine Frage ist, desto unvorbereiteter kann die Antwort sein. Und beispielsweise, wenn die Person dann, ja, wie meinst du das? Also nochmal durch eine Rückfrage Zeit gewinnen will, dann weiß ich schon, ah, okay, da ist irgendwas. Und das ist natürlich super kontextabhängig, was jetzt eine überraschende Frage ist. Also beim Coach ist es eine andere Frage als beim Unternehmer und das wiederum eine andere Frage als beim Bewerber und wiederum eine andere Frage als bei einem Angestellten, der seit 3 Jahren für dich arbeitet. Aber der Main Trick ist, sie sollte unerwartet sein und dann schaust du, was passiert.
Was könnte bei einem Coach eine Frage sein, wo er definitiv unvorbereitet ist darauf? Gerade wenn wir es jetzt von dem Event haben, wo du sicher auch noch nicht alle gekannt hast.
Ja, was auf jeden Fall eine unerwartete Frage im Coaching-Biz ist, wie viel Profit machst du eigentlich? Weil du sprichst ja nur von Umsatz. Und das ist dann etwas, wo die meisten Leute ein wenig verstummen. Und natürlich spricht jetzt nicht jeder gerne auch in der Öffentlichkeit über irgendwelche Zahlen, aber so einem 1:1 Gespräch, da könnte man das ja schon droppen. Und das ist zum Beispiel so eine ungewöhnliche Frage, weil in unserer Branche weiß ja selber, man kann ja sogar zwischen Umsatz und Auftragsvolumen unterscheiden. Oder beispielsweise bei Angestellten könnte man fragen, was glaubst du, was denkt dein letzter Chef über dich wirklich? Das ist auch eine Frage, die jetzt etwas ungewöhnlich ist. Oder ein Unternehmer könnte man fragen, was kompensierst du eigentlich durch deinen Erfolg? I don't know. Ja. Also das heißt, es ist natürlich je nach auch Persönlichkeitstyp ein bisschen abhängig. Was aber heute gut ist, man kann sich ja auch schon auf eine Person auch mit ChatGPT, mit der KI gut vorbereiten. Und man muss ja sogar nicht mehr selber denken, sondern man kann ja sagen, okay, ich treffe die und die Person, die hat vielleicht sogar eine Website oder ein LinkedIn-Profil. Gib mir mal Vorschläge von 10 ungewöhnlichen Fragen, die die andere Person schocken werden. Und da musst du quasi einfach nur ablesen oder dir 2 Fragen merken und versuchst sie dann in der Unterhaltung einzubauen. Und natürlich ist nicht garantiert, aber es gibt schon eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass die Hidden Agenda zumindest so für 2 Zentimeter sichtbar wird.
Ist es dann am Ende, wie entscheidest du dann da auch komplett rational oder geht es dann auch so in der Richtung Bauchgefühl, so, die Antwort passt mir jetzt nicht ganz dazu?
Ja, es ist, glaube ich, eine Kombi. Also ich glaube, dass die Intuition ja geronnene Erfahrung ist. Das bedeutet also, in der Intuition haben wir da keine Rationalität drin, aber die Erfahrung der letzten 10, 15, 20 Jahre. Ich würde mich aber auch nicht nur auf die Intuition verlassen, weil manchmal begegnet uns ja eine neue Situation und die Intuition, zumindest nach meinem Verständnis, kann nur Dinge bewerten, die ich bisher gekannt habe. Also so eine Art Festplatte, die ich nutzen kann für alles, was ähnlich ist. Aber wenn etwas, was komplett Neues ist, dann versuche ich mich eben nicht auf die Intuition zu verlassen, sondern mit den rationalen Gedanken zu spielen, die mir vorgebracht werden. Und insofern versuche ich immer so ein bisschen zu unterscheiden. Intuition bei gewöhnlichen Dingen und Rationalität bei ungewöhnlichen Dingen. Da wir uns jetzt schon so lange kennen, fühle ich zwar nicht so viel wie du, aber ich verlasse mich bei deinen Fragen mehr auf Intuition. Würden wir uns aber gar nicht kennen und du wärst ein Crypto-Bro, der jetzt nach Dubai gegangen ist und sagt, ey, komm in meine Telegram-Gruppe, dann würde ich ein bisschen mehr auf Rationalität gehen.
Ja, das ist an der Stelle sicher auch vernünftig. Ich finde das Rationalitätsthema sehr, sehr geil. Du sagst ja auch immer, dein in dir schlägt ein Juristenherz. So, immer wenn ich dich was gefragt habe, so, kannst du mir dazu mehr Informationen schicken? Ja, also man geht ja jetzt auch nicht in jeden Podcast. Umso cooler natürlich, dass du hier meinen Podcast auf 2,5 Millionen Follower bringst jetzt mit dieser Folge. Aber mich würde mal interessieren, wie man debattiert, wenn es darum geht, ob Trump ein guter Präsident ist zum Beispiel. Jetzt hast du ein paar sehr geile Themen angeschnitten, über was man so debattieren kann. Wie gehst du generell mit sowas um?
Also generell, und das ist für alle, die noch nie debattiert haben, ist der erste Gedanke oder die Voraussetzung des Debattierens super ungewöhnlich, dass du sagst, meine Meinung ist nicht die einzig wahre Meinung. Und das ist für viele so, hä? Natürlich ist das die einzige, das, was ich denke, ist richtig, auf jeden Fall. Aber die Debatte, das kennt man ja auch vom TV-Duell und ähnlichem, man weiß ja, bei der Debatte gibt es immer Pro- und Kontra-Argumente. Und Pro und Kontra, das gibt's ja schon seit 3000 Jahren, sind immer Dinge, die bei allem, was wir tun, immer mitentscheidend sind. Zum Beispiel bei der Frage nach einer Podcast-Einladung. Wenn mich jemand einen Podcast einlädt, dann gibt's ja immer Pro- und Kontra-Argumente. Man kann ja dafür sprechen, dagegen sprechen. Und bei Donald Trump denken viele beispielsweise nur in, der ist scheiße. Oder Wladimir Putin oder Volodymyr Zelensky oder Nordkorea oder Kommunismus. Und was ich sozusagen gelernt habe beim Debattieren ist, es gibt für die Gegenseite auch gute Gründe. Und beispielsweise im Fall von Trump, wenn 80 Millionen Amerikaner ihn wählen, also wahrscheinlich hatten die einfach Gründe, an die ich nicht gedacht habe. Oder die AfD-Wähler, um mal ein bisschen auf realistischer zu machen, dass dieses Interview uns 2,5 Millionen gibt. Die AfD-Wähler, die haben natürlich auch irgendwelche Gründe, warum sie gerne die AfD wählen. Oder beispielsweise in München wurde vor kurzem ein grüner Bürgermeister gewählt. Also wenn du grün wählst oder grün wählen möchtest, da hast du bestimmte Gründe. Auf der anderen Seite, wenn du dann bei der AfD bist oder CDU, dann denkst du immer an so ein linksgrün versifftes Rathaus in München. Und das zu tolerieren und zu sagen, bei allen Dingen, die ich jetzt dafür oder dagegen halte, gibt es aber bei der Gegenseite genauso viele Gründe. Das ist auf jeden Fall der erste ungewöhnliche Gedanke. Und der zweite ungewöhnliche Gedanke ist, dass du dann am Ende eine Abwägung treffen musst. Also du kannst eine Abwägung ja erst dann treffen, wenn du weißt, was steht auf der linken Schale, was steht auf der rechten Schale. Und diese Abwägung ist dann erst der zweite Schritt. Aber nicht sofort dagegen oder dafür sein, sondern du musst sozusagen die Gegenargumente dir auch anschauen. Und wenn du das 10 Jahre lang machst in so einem Debattierclub, dann hast du am Ende zu ganz, ganz vielen Themen auch eine Zweitmeinung. Oder du kannst unglaublich gut auch dagegen oder dafür argumentieren. Einer meiner Vorbilder, Protagoras, hat gesagt, er kann dir für eine These eine 10 Minuten Rede halten und 2 Minuten später noch überzeugender die Gegenrede zu seiner eigenen Position zu machen. Und das fand ich schon als 19-Jähriger geil und habe gesagt, das will ich aber auch können. Also das ist einfach eine coole Fähigkeit, aber am Ende geht sowieso alles in diese Richtung, ich will besser denken. Und besser denken kannst du ja nur, wenn du die Argumente pro und Kontra kennst und dann im zweiten Schritt sie für dich abwägst. Also am Ende des Tages bin ich einfach so ein Denkfan und weil ich das, wie ich vorher gesagt habe, meinen Kunden nicht sagen kann, hey, lieber Kunde, Denken ist noch nicht deine Stärke, komm in mein Programm, sage ich halt, hey Kunde, Führungsfähigkeiten oder Argumentationsskills oder Rhetorik ist doch geil, komm in mein Programm, aber eigentlich ist es so ein Denkprogramm.
Stark, ja. Also mehr Rationalität wiederbringen. Aber
ich fühle das, ja.
Sehr gut, ja, habe ich jetzt die richtigen Worte getroffen dafür. Aber ist das nicht auch ein, ich sag mal, ein positiver Nebeneffekt, dass man sich dann auch schlicht und ergreifend einfach mal mit dem beschäftigt, was den anderen beschäftigt?
Also,
dass man sich da mehr halt reinversetzen kann?
Wenn man gut ist wie Dennis Seiter, dann macht man das.
Ja, das würde ich auch sagen. Aber ist das dann, wenn wir jetzt einfach die Leute dazu bringen, sich ein bisschen mehr wieder mit generell mit dem Denken auseinanderzusetzen, ein bisschen mehr mit Rationalität, setzt man sich ja auch automatisch mit dem auseinander, was der andere gerne hätte. Und vielleicht kriegt man ja damit auch ein bisschen die Hidden Agenda der Leute raus. Ich sag mal, einfach ein bisschen offener über das sprechen, was im Raum steht. Vielleicht auch einfach der Elefant im Raum an der Stelle. Haben wir da zusammengefasst von allem, was wir besprochen haben, einen Call to Action für die Leute?
Ja.
Frage an dich.
Ja, auf jeden Fall. Also es war ja eine geschlossene Frage, also antworte ich mit einem kurzen und knackigen Ja.
Nein, ich meinte, haben wir einen Call to Action mit, was du an die Leute weitergibst, was sie
im Alltag an die Leute tun sollen. Genau, was sie im Alltag tun sollen. Also ich glaube tatsächlich, mehr in Pro-Kontra zu denken. Wenn du das aus diesem Interview mitnimmst Und zwar bei jetzt nicht jeder Entscheidung, ja, also wenn du, keine Ahnung, dir einen Donut holen möchtest und einen Kaffee am Nachmittag, ist auch natürlich möglich, in Pro-Contra zu denken, aber bei den wichtigen Entscheidungen, also wo es für dich um was geht, zum Beispiel es geht um Geld, es geht um Freizeit, es geht um Liebe, Partnerschaft, also das, was dir wichtig ist, da ein bisschen mehr Pro-Contra-Denken zu machen und nicht aufzuhören und zu sagen, ich habe jetzt 7 Punkte Pro und 5 Punkte Contra, also spricht mehr für Pro, sondern wie ich in einem zweiten Schritt gesagt habe, auch die Punkte ein bisschen zu gewichten. Weil du hast ja vielleicht 7 Pro-Punkte, aber es gibt so einen Kontrapunkt, der ist ein Monster schwer. Und dann kann es ja sein, dass du sogar weniger Kontrapunkte hast, aber dafür sind sie gewichtiger und dann ist die Entscheidung natürlich dagegen. Und wenn du das mitnimmst für wichtige Sachen, aber ich bin ja auch kein Roboter, also wenn ich irgendwie am Café vorbeigehe und denke, ich brauche jetzt einen Cappuccino, dann mache ich jetzt nicht die super krasse Pro-Kontra-Abwägung, aber wenn ich einen Deal machen will oder nicht machen will oder wenn ich mit jemandem für 4 Tage mich irgendwo einbunkern möchte oder nicht möchte, bei wichtigen Sachen mache ich Pro-Kontra. Schritt 1 und dann Gewichtung der Punkte Schritt 2 und das kannst du, da muss ja nicht genial sein, einfach die Punkte nach einer Skala von 0 bis 10 gewichten und oder multiplizieren, kannst dir ein System ausdenken, es ist nie perfekt, aber das einfach mal zu Papier zu bringen, das wäre mein Call to Action an unsere Zuhörer, ein bisschen mehr Rationalität, nicht überall, ja, nicht wenn du mit deiner Frau den Sonnenuntergang anschaust und dann machst du kurz eine Pro-Kontra-Liste, willst du dir einen Calpirinha holen, ja oder nein, aber so bei Business-Sachen, beispielsweise gehst du in irgendein Coaching-Programm, das dich 10.000 Euro kostet und 100 Stunden, dass du da richtig gute Pro-Kontra-Liste machst und danach entscheidest, das wäre mein Plädoyer am Ende des Tages.
Sehr geil. Feiere ich komplett. Danke für diesen wundervollen Input. Es hat mich jetzt, seit wir den Termin gelegt haben, hat mich das interessiert, was du dazu sagst und welche kuriosen Rückfragen du stellst als Jurist. Aber danke dir dafür. Wie kann man Kontakt zu dir herstellen? Was kann man bei dir buchen?
Ja, komm in meine Telegram-Gruppe. damit startet ja alles. Nein, Spaß. Also ich habe ja selber, wenn du jetzt einen Podcast hörst, habe ich selber einen Podcast, der heißt Der Führungskräfte-Podcast. Gibt's bei YouTube oder auch Spotify, Apple Podcasts. Wenn du was Kostenloses haben möchtest, dann ist, glaube ich, der beste Zugang. Oder bei Instagram vlad.jachtschenko. Und wenn du in meine Telegram-Gruppe kommen möchtest, also wissen möchtest, was ich anbiete als Coaching-Programm, dann ist es die Führungskräfteausbildung und da können wir vielleicht auch den Link reinpacken, vlad-jachtschenko.com und dort kannst du dich dann informieren über meine 6 bis 12 bis 18 monatige Führungskräfteausbildung. Aber wahrscheinlich würde ich erstmal Podcast und YouTube schauen und wenn ich da vernünftige Sachen sage und du dann nach Pro-Kontra-Liste denkst, okay, das könnte ein guter Coach sein, dann kannst du ja auf unsere Produktseite kennen und dort ein unverbindliches Gespräch führen. Wir bieten keine Bitcoin-Coachings ein und auch kein Auswandern nach Dubai, sondern wie du eine bessere Führungskraft wirst.
Sehr geil. Machen wir einen Haken dran.